Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min sharril waswas. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, den 13. Oktober 2025, gleich dem 21. Mai 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Firdusi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe in Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Bei unserer Betrachtung der Sure 48, Sure Fat, sind wir beim Vers 17 angelangt. Dieser lautet:
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما.
Kein Tadel trifft wegen Nichtbeteiligung am Dschihad den Blinden, noch trifft deswegen ein Tadel den Gehbehinderten, noch trifft deswegen ein Tadel den Kranken. Wer Allah und seinem Gesandten gehorcht, den wird er in Gärten des Paradieses einkehren lassen, durch Eid von Bächen unter Bäumen. Wer sich jedoch abkehrt, den straft er mit schmerzhafter Strafe. In den vorherigen Versen hat Gott diejenigen getadelt, die zurückgeblieben waren und nicht am Dschihad teilnahmen, und er hat ihnen Strafe verheißen. Natürlich waren unter den Zurückgebliebenen auch Behinderte oder Kranke, die nicht zur Mitbeteiligung am Kampf fähig waren. Einige von ihnen kamen zum Propheten Gottes und fragten, was mit ihnen sei, würden sie getadelt werden? Da wurde dieser Vers offenbart und klargestellt, dass bei ihnen der Fall anders liegt als bei denen, die gesund sind und sich dennoch dem Aufruf des Propheten zum Kampf widersetzten. Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass generell im Islam unter Umständen Pflichten erleichtert oder sogar aufgehoben werden. Diese Regel baut auf dem Vers 286 der Sure 2 Barare auf, wo es heißt: Allah erlegt keiner Seele mehr auf, als sie zu lasten vermag. Hier einige Beispiele für Erleichterung bzw. Aufhebung von religiösen Pflichten. Wenn jemand krank ist, darf er den Teil des Ritualgebetes, der im Stehen verrichtet werden soll, im Sitzen verrichten. Oder er kann, wenn ihm das Sitzen ebenso wenig möglich ist, das Ritualgebet im Liegen beten. Hat jemand eine Krankheit, ist er vom Fasten im Monat Ramadan befreit, falls er das Fasten nicht verträgt. Sogar für jemanden, der gesund ist, ist die Fastenpflicht aufgehoben, falls er weiß, dass ihn das Fasten krank werden lässt. Eine Bedingung für die Hadsch-Pilgerpflicht ist die körperliche Fähigkeit zur Durchführung dieser Pflicht. Wer körperlich gesehen diese Reise nicht unternehmen oder die Hadsch-Zeremonie nicht vollführen kann, der ist von dieser Pflicht befreit. Ähnlich werden im obigen Vers im Koran, dem Vers 17 der Sure Fat, körperlich Behinderte oder Kranke von der Teilnahme am Kampf gegen den Feind befreit. Dazu sind nur diejenigen verpflichtet, die gesund und tüchtig genug sind, um zu kämpfen und sich selbst zu verteidigen. Wir lernen also: Erstens, Gott schenkt Kranken und Behinderten besondere Beachtung und befreit sie von einigen Pflichten. Verantwortungsträger und Gesetzgeber müssen selber ebenso ein besonderes Augenmerk auf diese Punkte bei der Aufstellung von Gesetzen und sozialen Bestimmungen richten. Zweitens, entscheidend ist der Gehorsam gegenüber den Anweisungen Gottes, aber der Grad der Verpflichtung des Einzelnen kann entsprechend seiner Fähigkeiten und Kräften verschieden ausfallen. Es sind die Verse 18 und 19 der Sure Fath, denen wir uns nun zuwenden.
لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.
Allah hat ja Wohlgefallen an den Gläubigen, als sie dir in Hudaybiyah unter dem Baum den Treueid leisteten. Er wusste, was in ihren Herzen an Glauben und Wahrhaftigkeit war, und da sandte er die innere Ruhe auf sie herab und belohnte sie mit einem nahen Sieg in Khaybar. Und ebenso viel Beute, die sie machen werden. Und Allah ist allmächtig und allweise. Wie wir bereits schilderten, hatte sich Folgendes ereignet. Der Prophet und die Muslime hatten Medina verlassen und waren in Richtung Mekka gezogen, um dort den kleinen Hadsch zu vollbringen. Die Vornehmen von Mekka nahmen den Boten des Propheten fest, der ihnen mitteilte, dass die Muslime keine kriegerischen Absichten hegten, sondern nur zur Kaaba pilgern wollten. Daraufhin versammelte der Prophet seine Helfer in Hudaybiyah. Er versammelte sie unter einem Baum, und dort nahm er ihnen den Treueid ab, dass sie im Kampf gegen die Götzendiener nicht versäumen werden und niemand von ihnen die Flucht ergreift. Die Götzendiener in Mekka erfuhren von diesem Treueid. Da fürchteten sie sich und ließen den Boten des Propheten wieder frei. Sie schlossen ein Friedensabkommen mit dem Propheten und erlaubten, dass die Muslime in den darauffolgenden Jahren nach Mekka pilgern können. Nach diesen Ereignissen folgte bald darauf der Sieg von Khaybar, bei denen den Muslimen viele Güter der Feinde in die Hände fielen. Ergänzend können wir uns merken: Erstens, der Glaube ist nicht nur mit Pflichten wie das Ritualgebet und das Fasten im Monat Ramadan verbunden, sondern er bezieht auch den Einsatz auf den sozialen und politischen Schauplätzen mit ein, und Gläubigkeit umfasst ebenso die Unterstützung für die religiösen Führer. Zweitens, Gott kennt genau unsere Motivation. Er beurteilt eine Handlung entsprechend der Absicht, die der Mensch damit verfolgt. Gott belohnt ein gutes Werk, wenn der Mensch es in aufrichtiger Absicht vollbringt. Drittens, das Wohlgefallen Gottes ist etwas Immaterielles und Kriegsbeute etwas Materielles. Dennoch verstoßen die Eroberung von Kampfesbeute und die Nutzung diesseitiger Gaben nicht gegen Gottes Wohlgefallen. Viertens, das Geheimnis für den Empfang der Gnade Gottes im Diesseits und Jenseits besteht in der Treue zum Propheten Gottes und darin, ihn gegenüber den Feinden zu unterstützen. Thank you. Schließlich möchten wir noch wissen, was die Verse 20 und 21 der Sure Fat, Sure 48, beinhalten.
وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا.
Allah hat euch versprochen, dass ihr viel Beute machen werdet. So hat er euch diese schnell gewährt und die Hände der angreiferischen Menschen von euch zurückgehalten. Und dies, damit es ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit der Religion und den Beistand Gottes für die Gläubigen sei und er euch einen geraden Weg leite. Auch andere Siege und Kampfesbeute, die ihr noch nichts erlangen vermochtet, hat Allah bereits umfangen. Allah hat zu allem die Macht. Diese Stelle im Koran verspricht den Gläubigen, dass Gottes Huld nicht mit dem Friedensabkommen von Hudaybiyah und dem Sieg von Khaybar zu Ende sein wird, sondern die Muslime in Zukunft noch mehr Siege erzielen und Erfolge haben werden, die sie sich noch nicht träumen lassen und zu denen sie noch nicht in der Lage sind. Denn Gott hat nicht nur den Gläubigen innere Ruhe beschert, sondern er hat den Herzen der feindlichen Ungläubigen Angst und Schrecken eingejagt, damit sie nicht mehr wagen, die Muslime anzugreifen. Solche göttlichen Hilfen stärken natürlich den Glauben an die Wahrhaftigkeit des Propheten Gottes unter seinen Anhängern und festigen ihren Schritt auf dem Wege zur Rechtleitung. Wir erkennen: Erstens. Es ist laut Kriegsgesetz erlaubt, zu beschlagnahmen, was der Feind zurücklässt. Gott billigt dieses Gesetz. Zweitens. Gott hat verheißen, wenn ihr die Religion Gottes unterstützt, lässt er euch auch weltlichen Segen zukommen. Drittens. Wenn Gott Sicherheit herstellt und den aggressorischen Feinden das Handwerk legt, ist es eine große Gnade seitens Gott, für die die Gläubigen dankbar sein müssen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Tafrishi mit dem Titel Meye Ishq, das heißt Wein der Liebe. We'll be right back.
چنان مستم از باده دوشینه، امروز چنان مستم از باده دوشینه، تا روز قیامتم هوشیار نخواهم شد، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، تا هست نیک و بد در کیسه من نقدی، جوان مردان ایار نخواهم شد، ایار نخواهم شد،
من مسلمه عشقم، من مسلمه عشقم، هوشیار نخواهم شد، هوشیار نخواهم شد، بس خواب خوش مستی، بس خواب خوش مستی، بیدار نخواهم،
geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Wir begrüßen Sie, liebe Hörerfreunde, die Sie uns in der neuen Sendereihe Ferdowsi von gestern bis heute begleiten. Auch heute dürfen wir wieder mit unseren Informationen über diesen weltbekannten iranischen Dichter bei Ihnen zu Gast sein und wollen heute mehr über die Quellen und das Ursprungsmaterial berichten, das Ferdowsi für sein Meisterwerk Shahnameh, das zum Nationalepos Irans wurde, verwendet hat. Dazu wollen wir Sie näher mit den kulturellen Umständen und der literarischen Situation zu dessen Lebzeit bekannt machen. Wir hoffen, Sie finden die Zeit, uns dabei zuzuhören. Hören Sie heute zunächst einmal, wie der Meister selbst seine Situation in Verse gefasst hat. بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد باران نیابد گزند. نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم.
Auf Deutsch bedeuten die Verse Ferdowsis etwa: So sehr habe ich mich in diesen 30 Jahren bemüht. Und das persische Volk habe ich durch dieses Persisch belebt. Ich sterbe nicht, denn ich bin verewigt, da ich die Samen der Sprache überall gestreut habe.
Wir sagten, dass Abul Qasim Ferdowsi zu einer Zeit lebte, in der die alten Geschichten der Iraner in großer Blüte standen und die historischen Überlieferungen und Mythen unter den Leuten von Mund zu Mund weitergegeben wurden. Die Geschichtenerzähler hatten großen Zulauf und die Menschen lebten mit der Freude und Trauer über die großen Pahlevane und Helden wie Rostam, Siavash und Esfandiar. Kurz erwähnt hatten wir auch, dass es außer den mündlichen Überlieferungen schriftliche Aufzeichnungen von Geschichten und wahren Ereignissen gab und sehr viele Gelehrte und Dichter sich mit der Sammlung und Wiedergabe dieser beschäftigten. An dieser Stelle können wir Yadegar Zarir, Karname-e Ardashir Babakan oder den Bahram-e Chubin-name und andere mehr nennen. Ferdowsi hat alle diese im Volk vorhandenen Quellen genutzt, um sein großes Nationalepos Irans anzufertigen. Er konnte alle diese Mythen, Erzählungen, Geschichten, Erinnerungen und Elegien als gemeinsames Erbe des Volkes in seinem Nationalepos Shahnameh, dem Buch der Könige, vereinen und verewigen. Sowohl die mündlichen Überlieferungen als auch die schriftlichen Aufzeichnungen wie das Khodai Namak, das Buch der Herren, eine Sammlung der Legenden rund um die Kajaniden, die vom Sassanidenkönig Chosro II. Parviz in Auftrag gegeben worden war, das unvollendete Shahnameh von Dariri, das Shahnameh Abu Mansuri und andere Werke gehörten also zu den Quellen für das Werk Ferdowsis. Und er erwähnt dies auch in seinen Versen. Schon vor Ferdowsi hatte also Dariri etwa 930 bis 976 nach Christus mit einem Shahnameh begonnen, was er jedoch durch seinen frühen Tod nicht vollenden konnte. Auch Ferdowsi hatte in dieser Zeit, das heißt zu Lebzeiten Dariris, Gefallen an den alten Erzählungen und historischen Überlieferungen und Mythen gefunden und begann diese zu sammeln. Er wusste auch, dass Dariri mit der Zusammenstellung und Dichtung eines Shahnameh beschäftigt war. Als er dann über den Tod Dariris erfuhr, entschloss er sich, dessen Werk weiterzuführen. Zu dieser Zeit stand ihm das Shahnameh Abu Mansuri noch nicht zur Verfügung. Das Schahname Abu Mansuri wurde zu Beginn des 4. Jahrhunderts nach der Hijra, 10. Jahrhundert nach Christus, auf Anordnung von Abu Mansur Muhammad bin Abdel Razzaq, dem Herrscher von Tus, durch mehrere Gelehrte gesammelt und verfasst. Und diese Schahname wiederum wurde dann von Dariri verwendet. Ferdowsi hat in seinem Buch der Könige Abu Mansur als den ersten Sammler der alten Geschichten und Mythen der iranischen Geschichte erwähnt und die Art und Weise der Sammlung dieser Geschichten als Weg zur deren Verewigung gepriesen. Im Vorwort zu seinem Schahname hat er der Entstehung des Schahname Abu Mansuri ein ausführliches Gedicht gewidmet. Aus diesem Vorwort kann man entnehmen, dass eine der Hauptquellen des Schahname Abu Mansuri das zuvor schon erwähnte Khodai-Namak oder Buch der Herren war, das aber nur verstreut an verschiedenen Orten vorhanden war. Der Herrscher von Tus, Abu Mansur Abdel Razzaq, beabsichtigte nun, das mit Hilfe von Quellen aus erster Hand in der Pahlavi-Sprache ein besseres Werk zu schaffen. Deshalb berief er 4 betagte zarathustrische Oberpriester aus Herat, Tus, Sistan und Neishabur zu sich. Alles, was diese nun in mündlicher und schriftlicher Form auf diesem Gebiet wussten und besaßen, sammelte er und verfasste sein Schahname in Prosa.
Auch andere Geschichten wie die vom Geblüte Rostams, die nur zum Teil im Schahname Abu Mansuri vorhanden waren, aber die die Menschen auf dem Lande kannten, verwendete Ferdowsi. Dr. Manoucher Murtazavi, Literaturprofessor und bekannter Ferdowsi-Kenner, sagt: Dies zeigt, dass Ferdowsis sowohl mündliche Quellen als auch eigenständige Pahlevan-Geschichten nutzte. In der Biografie Ferdowsis steht, dass er für die Sammlung von vertrauenswürdigen und originalen Exemplaren oder Überlieferungen der Erzählungen und Mythen des antiken Iran sehr große Anstrengungen unternommen hat und sogar in verschiedene Städte reiste, um diese zu sammeln. Auf diese Art und Weise hat er letztendlich dann seinen gesamten Besitz verbraucht. Ein Beispiel ist seine Reise nach Bukhara, um ein Exemplar von Schahname Abu Mansuri zu bekommen. Wichtig ist auch zu wissen, dass Ferdowsi bei der Dichtung seines Schahname die Namen der Erzähler, von denen er die Geschichten gehört hatte, und derjenigen, die sich zuvor um die Sammlung seines solchen Nationalepos bemüht hatten, zu erwähnen und somit an sie zu erinnern. Anhand dieser Widmungen wird erkennbar, dass die mündlichen Quellen und Überlieferungen bis zum Ende der Samanidenzeit und dem Beginn der Ghaznavidenherrschaft üblich waren. Dies macht auch die historische Dienste Ferdowsis und seines großen Werks für die Bewahrung dieser alten Überlieferung noch deutlicher. Das Schahname ist insgesamt gesehen eine unvergleichliche Sammlung von iranischen Mythen, Heldenepen, historischen und halbhistorischen Überlieferungen, Märchen und Geschichten in langer oder kurzer Form. Mit seinen etwa 60.000 Versen ist es das längste Heldenepos auf der Welt. An dieser Stelle noch einmal die Worte des deutschen Orientalisten Theodor Nöltke zu Ferdowsis Schahname. Dieses Nationalepos ist so großartig, dass kein anderes Volk seinesgleichen besitzt. Ferdowsi hat alle diese Erzählungen und Geschichten mit außerordentlicher Proportionalität und Harmonie und genauestens im Rahmen der Ereignisse der Geschichte des iranischen Volkes von Beginn bis zum Einzug des Islams in Iran in poetischen Form gebracht. Unbestreitbar ist, dass das große Ziel Ferdowsis die Erfassung aller vorhandenen Quellen war. Diese Quellen kann man grob in drei Kategorien einteilen. Erstens, offizielle historische Quellen, die von Forschern und Geschichtsschreibern in den ersten Jahrhunderten des Islams, wie zum Beispiel Tabari, Mas'udi oder Ibn Nadim, genutzt wurden. Zweitens, eigenständige Geschichten und Erzählungen wie die Geschichten von Rostam, Esfandiar, Som, die Rache des Siowasch oder die Erzählung von Bijan und Manije. Drittens, mündliche Überlieferungen und Geschichten, die verstreut weitergegeben wurden und die Ferdowsi an verschiedenen Stellen für die Vervollständigung und Ausschmückung der eigentlichen Geschichten oder als eigenständige Geschichten eingliederte. Abschließend für heute sei noch gesagt, dass die Ferdowsi-Forscher und Kenner davon überzeugt sind, dass man auch dem Studium des gesamten Schahnameh zu folgender Einsicht kommen kann. Das Eingreifen Ferdowsis in den eigentlichen Inhalt der Geschichten geht nicht über die poetische und epische Ausschmückung und das Einhauchen eines philosophischen Geistes sowie die Darstellung seiner Weltanschauung hinaus. Bis zum nächsten Mal in dieser Sendereihe, dann also Khoda Hafez und eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ahmad Adiban mit dem Titel Iran Javidan, das heißt Ewiger Iran.
عشق از تو لبریز است و تو از عشق لبریز از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز ایران من ای سرزمین سر به داران مهد دلیران خاک سرخ مرزداران از تو لبریز است و تو از عشق لبریز از سبز نوروز تو تا سرخی پاییز ایران من ای سرزمین سربداران مهد دلیران خاک سرخ مرزداران من می خروشم مثل کرخه مثل کارون حتی اگر چون قطر اشکی غرق در خون من می درخشم چون کبودان در سیاهی حتی اگر خوشیده باشم گاه گاهی
من کاوم، من آرشم، من داریوشم، من دشمن ضحاک شوم مردوشم، من سعدیم، فردوسیم، من شعر نابم، باید که چون خیام بر دنیا به تو من چون دماوند و سهندت باش ایران، چون کوهای سربلندت باش ایران، ای سرزمین عشق و ایمان میهن جان،
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, wir haben in unserem Beitrag immer wieder in die Abhandlung Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, über die Rechte der Menschen reingeschaut und darin Gesichtspunkte vorgefunden, die in den heutigen Menschenrechten unberücksichtigt bleiben, aber für die Beziehungen zwischen den Menschen von großer Bedeutung sind. Dadurch, dass Menschen miteinander verkehren, entstehen aus der Sicht Imam Sajjads, Friede sei mit ihm, Rechte und Pflichten, und deren wichtigster Rückhalt ist die Moral. Die Beachtung dieser Rechte und Pflichten kann die Gesellschaft von Ungerechtigkeit befreien und zur Verbreitung eines schönen menschenwürdigen Verhaltens und menschenwürdiger Gesinnung führen. Im letzten Beitrag sprachen wir über die Rechte der Minderheiten im Islam. Wir sagten, dass der Islam sehr auf die Rechte der Bürger einer Gesellschaft achtet und die menschliche Unantastbarkeit würdigt. Der Mensch nimmt im Islam einen hohen Rang ein und Gott hat den Menschen geehrt. Imam Borir, Friede sei mit ihm, empfiehlt seinen Kindern: Gebt Acht, nicht die Rechte der Menschen und die Rechte Gottes zu verletzen. Die Devise des Islams lautet, Gerechtigkeit zwischen allen Menschen herzustellen, was auf der Überzeugung beruht, dass sich nichts an dem Prinzip der Gerechtigkeit ändert, wenn die Menschen verschiedenen Religionen Gottes angehören. Deshalb sehen wir, dass die islamische Lehre die Wahrung der auf Gottes Gerechtigkeit beruhenden Rechte der Minderheiten in der Gesellschaft unterstreicht. Die Soldaten des Umayyaden-Herrschers Muawiyah hatten die Rechte der Schriftbesitzer im Islamischen Reich verletzt und sich an deren Eigentum vergriffen. Als dies Imam Ali, Friede sei mit ihm, zu Ohren kam, bedauerte er dies sehr und sagte: Wenn ein Muslim im Islamischen Reich sieht, dass einem anderen Muslim oder einem Bündnispartner der Muslime ein Unrecht geschieht und sich darüber so sehr aufregt, dass er stirbt, so kann man ihm deswegen keinen Vorwurf machen. Gemäß den Lehren des Islams sind die Anhänger anderer Gottesreligionen, die in einer muslimischen Gesellschaft leben, Bürger dieser Gesellschaft. Sie können unter Wahrung der Grundlagen ihrer eigenen Religion zusammen mit den Muslimen ein friedliches Leben führen. Die islamische Regierung ist verpflichtet, sich an das Bündnis, das sie mit den Schriftbesitzern schließt, zu halten und deren Leben, Besitz und Ehre zu schützen. In einer islamischen Staatsordnung wie der Islamischen Republik Iran können die Minderheiten der Anhänger göttlicher Religionen frei ihren Gottesdienst ausüben und ihr Religionsunterricht baut auf der eigenen Religionslehre auf. Die religiösen Minderheiten können Kandidaten für die Parlamentswahlen aufstellen und diesen ihre Stimme geben, damit sie ihre Rechte vertreten.
Imam Sajjad hebt die Rechte der religiösen Minderheiten hervor und fordert die Muslime auf, ihnen kein Unrecht zu tun und sich an die mit ihnen getroffenen Vereinbarungen zu halten. Er sagt, dass sie dem Schutz Gottes und seines Propheten unterstehen. Die Treue zu einem Bündnisvertrag wird moralisch hoch eingestuft. Der Islam legt großen Wert auf die Beachtung von getroffenen Vereinbarungen und verurteilt einen Vertragsbruch. In einem Koranvers heißt es zum Beispiel: Ihr Gläubigen, haltet euch an eure Bündnisse. Zu den bedeutenden Ergebnissen der Beachtung der Vertragstreue gehört die Herstellung von Sicherheit, sozialer Gerechtigkeit und Beachtung aller Bevölkerungsschichten. Der Islam lädt die Schriftbesitzer, nämlich die Anhänger anderer Gottesreligionen, zur Zusammenarbeit ein. Er möchte, dass sie unter Beachtung der Gemeinsamkeiten friedlich mit den Muslimen zusammenleben. Im Vers 64 der Sure 3 steht: Sag, ihr Schriftbesitzer, kommt her zu einem Wort, das zwischen uns und euch gemeinsam ist, dass wir Gott alleine dienen und keine Teilhaber neben ihn stellen und dass wir uns nicht untereinander an Gottes Staat zu Herren nehmen. Die Anhänger der anderen Religionen himmlischer Herkunft genießen also an der Seite der Glaubensanhänger des Islams Sicherheit, ebenso wie die Muslime in ihrem islamischen Land in Wohl und Frieden leben, muss auch das Recht auf Sicherheit und Frieden der anderen Gruppen in dieser Gesellschaft gewährleistet sein. Dies ist nicht anders als das Prinzip von der friedlichen Koexistenz und der Respektierung der Rechte der Menschen. Der große muslimische Rechtsgelehrte Sheikh Shaltut sagt darüber: Der Islam legt den Muslimen eine friedfertige Politik ans Herz, die sowohl über ihren Beziehungen untereinander als auch ihren Beziehungen zu den anderen Nationen herrschen soll. Der Frieden in den Beziehungen unter den Menschen schafft somit die Grundlage zur Zusammenarbeit und zum gegenseitigen Austausch. Das Einzige, was der Islam von den Nichtmuslimen fordert, ist, dass sie den Anhängern der Lehre des Islams keine Schwierigkeiten bereiten. Aber diese Religion hat nie von ihnen verlangt, dass sie unter Zwang Muslim werden.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.